Ja, mein Thema wurde ja vorhin schon mal angedeutet. Hauptsache Herz, nicht Harfe. Warum der Inhalt die Musik macht. Ich will heute mit euch also über dieses Thema Lobpreis und Anbetung nachdenken und dass ich möchte diese These quasi vorwegstellen, dass es da nicht so sehr um die Musik in erster Linie geht, sondern um die Herzenshaltung, um die Art und Weise, wie wir das miteinander tun, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, im Sonntagsgottesdienst oder auch im Alltag. Ich will mit euch, wenn man sich so einen klassischen Gottesdienstablauf anschaut, dann besteht der Gottesdienst und das, was wir hier sonntags so tun, ja aus mehreren Elementen. Da ist Anbetung und Lobpreis. In vielen Kirchen ist es üblich, dass man auch ein Sündenbekenntnis spricht. Das ist bei uns vielleicht nicht so liturgisch fest verankert, aber es kann auch vorkommen. Dann gibt es eine Lesung, dann gibt es eine Lehre aus der Heiligen Schrift und dann gehen wir und empfangen den Segen Gottes am Ende. Das ist so der klassische Ablauf. Und das Thema Musik ist in der Kirche immer wieder ein Streitthema. Da sind die Lieder zu alt, da sind die Lieder zu neu, da sind die Lieder zu englisch oder so was weiß ich was. Dann streitet man sich über das richtige Instrument. Also zu meiner Zeit damals war es nicht erlaubt, ein Schlagzeug zu haben. Darüber haben wir uns damals gestritten. Es gab aber auch Zeiten, wo man sich zum Beispiel darüber gestritten hat, ob man eine Orgel in der Kirche haben darf. Also zur Zeit der Reformation war das der Satanskasten, haben es einige Leute genannt. Also zumindest in der täuferischen Tradition und in den calvinistisch geprägten Kirchen war die Orgel ein wahrer Satanskasten. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also dass man sich damals über sowas gestritten hat. Aber dann gab es ja später Leute wie Johann Sebastian Bach, die dann wunderschöne Musik darauf zum Lob Gottes entworfen haben. Und das hat auch wieder in kirchlichen Kreisen in der Breite Einzug erhalten. Aber wie gesagt, Gottesdienst und Musik und Lobpreis gehört irgendwie zusammen. Aber warum machen wir das eigentlich? Und warum so? Musik, Lieder singen, warum stehen manchmal Leute, warum eigentlich nicht? Warum in einigen Gemeinden heben die Leute die Hände? Warum singen wir diese Lieder hier? Und genau, warum machen wir das eigentlich? Darum soll es in dieser Predigt heute gehen. Und ich möchte mal starten mit einer vielleicht etwas komisch anmutenden oder provokant wirkenden Frage. Stell dir mal vor, heute Morgen wäre in deinem Vorgarten ein UFO gelandet. Da tapert ein Marsmännchen raus und er begleitet dich. Läuft den ganzen Tag hinter dir her. Hat sich in ein menschliches Gewand verkleidet heute Morgen und ist mit hier in den Gottesdienst gekommen. Sitzt jetzt also neben dir. Jetzt verstehst du auch vielleicht, warum einige Menschen sich neben dir so komisch verhalten. So, na okay, aber jetzt mal, ihr seid auch gedanklich dabei. Ja? Also ein Marsmensch ist dir heute Morgen begegnet und geht mit dir in den Gottesdienst und kommt nachher wieder raus und du musst ihm dann erklären, was soll das hier eigentlich alles? Da stehen ja Leute auf und einige machen den Vortanz. Das musst du dir nachher im Nachhinein erklären. Das Problem ist ja häufig so, dass wir die Sachen immer schon gemacht haben. Und diese Frage der Marsmännchen kommt eigentlich aus der Transaktionsanalyse, da habe ich meine Ausbildung drin gemacht. Das ist halt eine Beratungsform, wo man sich diese Frage stellt. Stell dir mal vor, du kommst in eine Situation rein und da hat jemand überhaupt keine Ahnung und dem musst du das erklären. Das ist eine spannende Frage. Ich finde, das ist eine witzige Frage und eine spannende Frage. Und stellt euch mal die Frage, warum machen wir hier Musik? Was würden wir dem Marsmenschen sagen? Was würdest du deinem Arbeitskollegen sagen? Wenn er dich fragt, ja, was macht ihr die im Gottesdienst? Und in diesem Sinne möchte ich mit euch heute versuchen, dass wir sprachfähig werden, dass wir innerlich sprachfähig werden, was wir hier im Gottesdienst machen, dass wir uns neu darauf ausrichten, auf dieses Ziel miteinander ausrichten, dass es unsere Gemeinschaft als Kirche stärkt. Weil das heißt, hat eine geistliche Kraft, wenn wir miteinander vor Gott stehen. Das war schon im alten Israel so. Im alten Israel haben die Schlachten und Kämpfe gekämpft und da ist nicht die Elitetruppe voll rausgegangen, die haben dort die stärksten Kämpfer gehabt, sondern ganz am Anfang waren die Musiker. Ganz am Anfang haben die Lobpreis gemacht und das war ein Ausdruck dafür, dass Gott die Kämpfe seines Volkes kämpft. Und in diesem Sinne mal diesen ganz großen Bogen zu schlagen zum Volk Israel, möchte ich mit euch einsteigen in einen biblischen Text, und zwar aus Psalm 147. Den lese ich jetzt mal mit euch vor. Lobt den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft. Und unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Frevler zu Boden. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Preist Jerusalem den Herrn, lobe Zion deinen Gott. Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Er sendet seine Rede auf die Erde, sein Wort läuft schnell. Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie Asche. Er wirft seine Schlossen herab wie Brocken. Wer kann bleiben vor seinem Frost? Er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee. Er lässt seine Winde wehen, da taut es. Er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. Und so hat er an keinem Volk getan. Sein Recht kennen sie nicht. Halleluja. Was sollen wir also tun? Dieser Psalm beginnt mit einem Befehl und er endet mit einem Befehl. Im Hebräischen steht da nur ein Wort, das aber aus zwei Wörtern besteht. Halleluja. Da steht das Wort drin, halal, das bedeutet sich rühmen, sich mit etwas rühmen, stolz auf etwas sein, sich mit etwas brüsten. Das ist das erste Wort. Und das zweite Wort ist ja, die Kurzform Jahwe, also das, der Name Gottes, wie er im Alten Testament beschrieben wird. Halal also. Das liegt in der Natur des Herzens, sich zu rühmen. Womit rühmst du dich? Womit gibst du richtig an? Worüber denkst du Tag und Nacht nach? Es ist eben ein Bedürfnis von uns Menschen, dass wir uns mit etwas verbinden, das Wert hat und Bedeutung hat. Ich will meinem Leben im Hier und Jetzt einen Sinn geben. Ich will mich verbinden mit etwas, was größer ist als ich selbst. Das ist zum Beispiel der Grund, warum viele Menschen in unserer Generation ihren Sinn suchen in ihrer Familie, in ihrem Beruf, in ihrer Karriere, aber auch in Ideologien, auch wieder sehr populär geworden in unserer Zeit gerade. Die Generation unserer Großväter kennt das, wir geben unser Leben für unser Land, für unser Vaterland, für das Volk, egal ob rechts oder links. Da ist die Sehnsucht nach Bedeutung, nach Zugehörigkeit, etwas, das größer ist als mein kleines Leben. Heutzutage neigen wir manchmal dazu, auf Menschen herabzuschauen, wenn wir das wahrnehmen, aber wir müssen uns eingestehen, eigentlich ist das normal. Jeder Mensch hat dieses Bedürfnis. Jeder braucht das. Jeder hat diese Unruhe im Herzen. Einige haben vielleicht aufgegeben, danach zu streben, aber dann fangen sie an, diesen Schmerz zu betäuben. Und der Psalm fordert uns also auf, nicht in unserem kleinen Leben danach zu suchen, uns dessen zu brüsten, zu rühmen, sondern unser ganzes Sein auf Gott auszurichten. Gott anzuschauen und sagen, wow, damit brüste ich mich, was der getan hat, was das für ein großartiger Gott ist, da will ich mich drauf ausrichten. Und der ist viel größer als mein kleines Leben. Jahwe ist ja hier der persönliche Name Gottes, wie Gott Mose am Dornbusch begegnet ist. Die Situation, Moses am Dornbusch, der brennt und Gott offenbart sich dort mit seinem Namen. Ich bin der Seiende, ich bin der Ich Bin. Lobt Gott nicht eure Familien, nicht eure Karrieren oder eure Herkunftsfamilien. Klammere deine Existenz, deine Seele nicht an vergängliche Dinge, sagt dieser Psalm. Also mach deine ganze Existenz fest an Gott, dem Ewigen, der gesagt hat, ich bin der Seiende, der ewig Seiende. Dieses Wort umfasst dann eben auch Freude an Gott. Lob Gottes kann nur mit Freude geschehen, weil sie auf Gott hin ausgerichtet ist. Nicht an den Umständen, sondern Gott ist das Objekt, ist das Ziel. Und dann in Vers 2 und 3 heißt es, der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Und das ist die Erfahrung, die Israel gemacht hat. Nach der Gefangenschaft, nach der Zerstörung, baut Gott wieder auf und bringt das Volk Gottes zusammen. Er heilt zerbrochene Herzen und verbindet Wunden. Es war die Erfahrung, dass die eigene Schuld und das eigene Versagen zu dieser Zerstörung geführt hat. Aber Gott hat nicht aufgegeben. Und Gott hat sich dem Volk wieder zugewandt. Der Ruf zur Anbetung besteht also nicht darin, sich Gott zuzuwenden, weil alles gut gelaufen ist, sondern genau das Gegenteil. Du hast es heute Morgen so schön gesagt mit diesem Foto, dem Müll abladen. Zu Gott können wir kommen mit unserem Müll. Das Volk Israel erlebt. Sie haben sich so krass gegen Gottes Gebote versündigt, dass Gott es in die Gefangenschaft wegführen musste. Und sie haben so gesündigt, dass sich die Balken biegen. Aber Gott hat sie nicht aufgegeben. Gott hat sich ihnen wieder zugewandt. Und so wird dort darauf referenziert, dass eben Gott dieses Wesen hat, dass wenn wir versagt haben, dass Gott uns anbietet, immer wieder zu ihm zu kommen. Wir können unsere eigene Existenz, unsere Identität, unser Vertrauen, unsere Hoffnung setzen auf den Gott, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Der Gott, der die Sterne zählt und nennt sie alle beim Namen. Kommt, was wird hier beschrieben? Dieser große Gott, dem darfst du dich zuwenden, obwohl du versagt hast, obwohl du nicht alle Entchen auf der Reihe hast. Das hatte das Volk Israel auch erlebt. Eines meiner Lieblingslieder, und wir haben ja heute das Thema Musik, eines meiner Lieblingslieder in der letzten Zeit, in einer Zeit, in der ich große Angst hatte, in der ich ganz starke äußere Angriffe erlebt habe, stammt von einer christlichen Band, Skillet. Und das Lied heißt Stars. Und die deutsche Übersetzung, ich habe mir mal Mühe gegeben, das aus dem Englischen zu übersetzen, da heißt es, wenn du die Sterne an ihrem Platz halten kannst, dann kannst du ebenso mein Herz halten. Wann immer ich falle, wann immer ich beginne zu zerbrechen, so bin ich hier und hebe mein Herz zu demjenigen, der die Sterne in seiner Hand hält. Wenn du das tobende Meer beruhigen kannst, dann kannst du auch den Sturm in mir beruhigen. Du bist nie zu weit weg, du kommst nie zu spät. Also hier bin ich und hebe mein Herz zu dem, der die Sterne in den Händen hält. Deine Liebe hat meinen Namen gerufen. Was muss ich jetzt noch fürchten? Was muss ich fürchten? Deine Liebe hat meinen Namen gerufen. Was muss ich fürchten? Und du hast mich gefragt heute, wie meine stille Zeit manchmal aussieht. Diese Lieder habe ich gesungen, habe geheult wie ein Schlosshund, weil um mich herum das absolute Chaos war. Und ich Angst hatte um meine Existenz, Angst hatte um meine Berufung, alles Mögliche. Dann habe ich diese Lieder gesungen. Das waren Worte Gottes und ich habe mich darauf berufen. Das sind ja Bibelverse, klingt zum Beispiel Römer 8 an. Wenn wir dieser Satz, was muss ich fürchten, da kommt, sagt Paulus da im Schluss des Römer 8, sagt er ja, was sollen wir noch fürchten, wenn Gott für uns ist, was sollen wir dann noch fürchten? Tod und Verfolgung und Leid, das klingt ja mit zum Beispiel. Aber diese Lieder sind quasi Gottes Worte, die dann mich erreichen und die ich dann zu einem Lob machen kann, in der Not, Gott mein Herz hinzuhalten, sagen, Gott, hier ist mein Herz. Diese Lieder helfen mir, meine Situation zu beschreiben und mich darin wiederzufinden, mich darin zu verbinden und damit zu Gott zu kommen. Übrigens, die Psalmen alle sind Einladungen. Das sind ja die alten Lieder des Volkes Israel, sind ja Gebetslieder, die uns dazu einladen, sie zu unseren Worten zu machen. Ich habe das letzte Mal, ich weiß nicht, letztes Mal oder vorletztes Mal, habe ich über Psalm 23 hier gepredigt. Das bekannteste Lied. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mach das mal zu deinem Lied. Und wenn du nicht so schön singen kannst, mach es zu deinem Sprechgesang. Und wenn du 70 bist und dein Sprechgesang machst, das ist wieder total hip heutzutage, weil heutzutage ist die Musik eher so sprechgesangmäßig. Dann kannst du als Senior noch mal richtig cool rappen. Aber so können wir das diese Lieder zu Gott hin uns darin verbinden, unsere Herzen dann ausrichten. Gerade dann, wenn wir in unruhigen Zeiten leben und wenn wir diese Unruhe in uns erleben. Augustinus, ein Kirchenvater aus der alten Kirche, hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und dieser Augustinus hat das auch ausprobiert. Der hat im Leben gesucht, der hat wirklich, was man heutzutage sagen würde, alles ausprobiert, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, der hat wirklich richtig auf die Pauke gehauen und hat gemerkt, in mir bleibt so eine Unruhe. Und er beschreibt das in seinen Bekenntnissen, die Bekenntnisse von Augustinus, da beschreibt er das und da kommt dieser Satz vor, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wenn man im Außen permanent sucht und findet es nicht, denn das ist die Erfahrung, die er gemacht hat. Wir finden diese Ruhe in der Begegnung, in der Anbetung Gottes. Und das würde wahrscheinlich sogar ein Marsmensch auch so erleben, wenn er unsere Gesellschaft sich jetzt anguckt. Wenn du mit ihm in deinen normalen Alltag gehst, viele Menschen, die total unruhig sind, die Angst haben, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht, die von Stress getrieben sind und die sich durchs Leben hetzen und sich die Frage stellen nach dem Warum. In Vers 2 heißt es, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding, keine Sorge, ich werde nicht alle 20 Verse mit euch auslegen, aber hier und da ein paar Tiefenbohrungen machen. Ich merke ja schon, dass einige rumrutschen, ich bin erst bei Vers 2. Nein, da heißt es, das ist lieblich und schön, das spricht von einer Beziehung der Liebe und der Bewunderung. Der Grund der Bewunderung ist eben nicht eine Kosten-Nutzen-Analyse, sondern der Grund ist die Schönheit des Wesens Gottes. Der Gott, der dem Volk Israel in seiner Gnade immer wieder begegnet ist, der Gott, der mein Leben immer wieder auf die Beine gestellt hat, der Gott, der mir meine Sünden vergeben hat, der Gott, der deine Sünden in der Vergangenheit dir vergeben hat, der dir treu war, den zu begegnen. Das ist köstlich und schön. Der Grund ist also die Schönheit des Wesens Gottes. Das ist die Sache des Glaubens an Gott ist häufig eher vergleichbar in christlichen Kreisen wie die Beziehung zwischen Geschäftspartnern manchmal leider. Da wir gehorchen Gott, weil wir der inneren Überzeugung sind, dass es Gott gibt und wir wollen ja auch irgendwie in den Himmel kommen, so nach dem Motto, ja, okay, am Ende des Lebens wäre cool, wenn ich dann irgendwie auch in den Himmel komme, also Gott gibt es auch irgendwie. Aber das ist nicht Schönheit, das ist eher Kosten-Nutzen. Wir gehen dann vielleicht auch in die Kirche, wir beten dann vielleicht auch und geben vielleicht sogar einen beträchtlichen Teil unseres Geldes als Spende in die Kirche. Aber da haben wir Gottes Wesen noch nicht begriffen, Gottes Schönheit noch nicht erlebt. Gott ist dann vielleicht sogar manchmal Mittel zum Zweck. Gott ist dann Geschäftspartner, aber nicht der Liebhaber unserer Seele. Woran erkennt man das? Man erkennt das daran, dass das Gebetsleben voll von Bitten ist und man seine Gebetslisten abarbeiten muss. Aber hier, der Psalm sagt, dass es etwas Schönes ist, etwas Köstliches, etwas Liebliches ist, weil das Wesen Gottes anzubeten. Und in Versen 8 und 9 heißt es denn, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Hier wird etwas vom Wesen Gottes beschrieben, der sowieso Gutes gibt. Aber das ist nicht der Grund. Es ist ein Hinschauen auf Gott, nicht weil er nützlich ist. Er tut das sowieso. Er versorgt, er gibt Regen, den Nutztieren und auch den Raben. Hier wird ein Rabe explizit genannt, ein unreines Tier im jüdischen Kontext. Und sogar dieses unwürdige, aus jüdischer Perspektive unwürdige Tier wird von Gott versorgt. Und damit können wir etwas über das Wesen Gottes sehen. Es ist Ausdruck der versorgenden Liebe Gottes. Er hat keine Freude an den Stärken des Rosses, noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Hier wird ein sehr merkwürdiges Bild benutzt. Die Stärke des Rosses und die Schenkel des Mannes. Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Wenn die Männer damals in den Krieg zogen, dann konnte man die Pferde strampeln sehen und die strammen Schenkel der bewaffneten Soldaten sehen. Das war also dieses Bild. Also wenn man das auf unsere heutige Zeit überträgt, könnte man sagen, Gott hat keine Freude an Panzern, Gott hat keine Freude an Militärparaden, wo Nationen ihre Stärke präsentieren und sagen, was für tolle Panzer und Raketen sie haben und was für tolle Elite-Soldaten. Ein Bild für die menschliche Kraft, für die menschliche Stärke. Anbetung schaut auf das eigene Schwachsein und auf die Stärke Gottes und muss nicht etwas präsentieren, was nach außen hin hart aussieht, sondern darf zerbrechlich sein vor dem starken Gott, auf den wir hoffen. Diese Passage erinnert mich an eine Anleitung zur Anbetung aus Jeremia 9, wo es heißt, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Vers 23, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Also wenn du dich über irgendetwas rühmen willst, wenn du dich irgendetwas brüsten willst, dann schau nicht auf dein Bankkonto, schau nicht auf deinen Doktortitel, schau nicht auf deine Familie, sondern schau auf Gott, der sagt, ich bin der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Ich bin derjenige, auf den ihr schauen sollt. Das ist der Ruf der Anbetung. Es ist also die Frage, woher erwarten wir unsere Hilfe? Nicht die eigene Kraft, nicht die eigene Stärke, sondern der Blick auf Gott, von dem wir alles miteinander auch als Gemeinde erwarten. Und es ist ja die Einladung an das Volk Gottes, das zusammenzutun. Das bedeutet auch, dass wir uns gegenseitig in dieser Demut begegnen können, dass wir uns auch nicht gegenseitig so präsentieren müssen und sagen müssen, was sind wir doch für tolle Typen und was bin ich doch, was weiß ich was. Passiert ja leider manchmal auch in so menschlichen Gruppen. Aber im Volk Gottes dürfen wir uns auch so begegnen, dass wir wissen, okay, du bist auch einer von denen, du gehörst also auch zu denen, die es nicht hingekriegt haben. Wisst ihr was, alle Leute, die hier sind und die in einer Kirche sind und sagen, ich bin Christ, sind alles Menschen, die gesagt haben, irgendwann haben sie mal vor einem Kreuz gestanden, haben gesagt, ich habe es nicht hingekriegt, ich brauche einen Erlöser. Ich lege meine ganze Hoffnung auf Gott, weil ich diese Hoffnung in mir selber nicht habe. Man kann viel Negatives über Kirche sagen, zu Recht. Aber wir müssen uns eingestehen, wir sind halt einfach ein Club von Versagern. Wir haben es nicht hingekriegt. Wir haben einen, der uns erlöst hat, der uns neues Leben geschenkt hat. Und das ist unsere Freude. Das ist unsere Hoffnung. Kirche, Gemeinde ist nicht der Ort für die Perfekten. Die meinen, sie kriegen alles hin. Sondern wir stehen hier und wir singen und wir beten Gott zusammen an, weil wir eben nicht perfekt sind, weil wir nicht alles hingekriegt haben. Ich springe jetzt zu Vers 19 und 20. Da heißt es, er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. So hat er keinem Volk getan, sein Recht kennen sie nicht. Hier wird die Gemeinde in dem Wort Jakob zusammengefasst und angesprochen. Und Jakob ist im Alten Testament ein Phänomen. Es gibt im Alten Testament viele Vorbilder im Glauben. Abraham hätte man nehmen können, David und so weiter. Aber Jakob kommt in fast keiner Szene irgendwie gut weg. Man gibt nie ein gutes Bild ab. Aber es gibt eine bemerkenswerte Szene, wo er nachts mit Gott kämpft. Und wo er dann sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Er hatte die Anerkennung seines Vaters gesucht und sie sich erschlichen. Er hatte sich die Anerkennung seines Schwiegervaters gesucht und ist übers Ohr gehauen worden. Er hatte sich die Anerkennung seines älteren Bruders gewünscht. Und dann kommt diese wichtigste Szene in seinem Leben. Alles, was ich in meinem Leben gesucht habe, steht auf einmal vor ihm. Wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann war alles andere umsonst. Und deswegen klammert er sich an Gott. Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ich lass dich nicht los, ich habe keinen Plan B mehr. Ich will von dir den Segen haben. Das ist das Bild. Und wenn wir hier verglichen werden, wenn die Gemeinde mit Jakob verglichen wird, dann hat das auf der einen Seite etwas Demütigendes, weil Jakob eben eigentlich ein Lump war. Betrüger. Aber es hat auch was Befreiendes. Und es ist ein Befehl an die Gemeinde, gemeinsam auf Jahwe, auf den Seienden, ich bin, der ich bin, der sich im Neuen Testament offenbart hat als ich bin, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Das Johannesevangelium mal anschaut, wie häufig dieses Ich bin, die Ich bin-Worte von Jesus, das ist kein Zufall. Und dass wir quasi mit der alttestamentlichen Brille auf Jahwe und mit der neutestamentlichen Brille auf Jesus schauen und sagen, dessen rühmen wir uns. Was er am Kreuz für uns getan hat, was er heute noch in meinem Leben tut, dessen rühme ich mich. Dann kann ich manchmal vielleicht auch für den Moment wegschauen von meinen Problemen. Dann kann ich vielleicht auch wegschauen von dem, was mich manchmal in der Gemeinde nervt, ob jemand vor mir steht oder nicht steht. Oder ob ich die Musik mag oder nicht mag, ist da nicht so wichtig. Aber ich kann mich mit hineinnehmen lassen in das, was wir miteinander in Liedern vor Gott bringen. Ich kann auch mal meine eigenen Vorstellungen zur Seite packen und meine Identität ist dann eben nicht mehr mein Bankkonto, mein Aussehen, mein akademischer Titel oder meine Nationalität. Wir schauen gemeinsam hin auf seine Schönheit. Und wir sind nicht mehr seine Geschäftspartner, sondern wir sind die Liebhaber Gottes. Und er ist der Liebhaber unserer Seele. Das ist das stärkste Band, was uns als Gemeinde verbindet. Das Band der Liebe Gottes. Wenn wir das miteinander verstanden haben, dann stiftet das Identität. Dann sage ich, dann will ich dabei sein. Dann will ich zu dieser Truppe dazugehören. Dann will ich mich damit einbringen. Dann ist es meine Gemeinde. Dann ist das, was uns verbindet. In das schafft Wir-Gefühl. Gemeinsam wegschauen von uns selbst und hinschauen auf Christus. Und das ist nicht wichtig, ob wir eine Harfe, ob wir eine Orgel oder a cappella singen. Dein Musikgeschmack ist nicht so wichtig. Es gibt ja manchmal Leute, die, als ich noch Pastor war, seit 3 Jahren arbeite ich jetzt ja eher in der Wirtschaft, aber ich bin ja noch Teil einer Gemeinde und habe 14 Jahre als Pastor gearbeitet. Nach dem Gottesdienst relativ regelmäßig kommen Leute und sagen, Pastor, der Lobpreis hat mir heute nicht gefallen. Wisst ihr, was meine Standardantwort ist? Du, alles okay, der Lobpreis war auch nicht für dich. Der Lobpreis war für Gott. Und du kannst dich damit einklicken. Es muss nicht dein Musikgeschmack sein. Wenn wir uns über den Musikgeschmack streiten wollen, können wir das machen, kommen wir aber kein Stück weiter. Weil es wird hier Leute geben unter uns, die finden Hardrock super. Es wird Leute unter uns geben, die finden Helene Fischer super. Und wir müssen uns irgendwie einigen, wie wir hier miteinander Gott preisen. Und deswegen wäre es auch super, dass wir eine Sprache sprechen, die wir miteinander sprechen können. Es ist wichtig, dass wir einen Musikstil finden, wo wir irgendwie alle mitkommen. Und da muss man manchmal einfach ein bisschen sein Krönchen beiseite legen und sagen, okay, meinen Musikgeschmack kann ich ja im Privaten dann wieder ausleben. Wenn ich euch dieses Lied von Skillet vorgespielt hätte hier, könnt ihr mal bei YouTube eingeben. Das findet sicherlich nicht jeder von euch toll. Und ich erwarte auch nicht, dass es in einem Gottesdienst gespielt wird, wenn ich hier bin. Aber dass wir miteinander auf Jesus schauen, Das erwarte ich schon. Und ob wir dann Johann Sebastian Bach singen, ob wir Matt Redman singen oder das blaue Liederbuch oder das rote, das ist mir völlig egal. Ich möchte mit euch zusammen auf Jesus schauen. Ich möchte mit euch erwarten, dass Jesus seine Gemeinde baut. Es kommt mich auf seine Kraft an. Und wenn wir uns die Köpfe einschlagen wollen, dann kann die Kraft Gottes nicht fließen. So einfach ist das. Amen. Und das wollen wir zusammen tun. Wir wollen jetzt zusammen Gott anbeten. Und ihr habt die ehrenvolle Aufgabe, uns im Lobpreis zu leiten, und dafür danke ich euch.